diese Anfangseuphorie, mit der man da reinstartet und denkt, okay, ich bin jetzt hier angefragt worden für etwas sehr Großes und ich habe auch schon in anderen Kontexten irgendwie oft darüber gemeckert, wie sowas eigentlich abläuft. Und plötzlich ist man selber diese Person, die das machen soll. Und dann habe ich schon gedacht, ich laufe dann da so rein und stänker so ein bisschen rum. Und am Ende entscheiden wir, dass wir den Preis halt nicht einer Person geben, sondern 20 und dass das alles NewcomerInnen sind.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig.
Es war viel, es war anstrengend, es war Corona. Ich war so wütend wie noch nie über den Buchmarkt. Mit diesen Sätzen beginnt ein Posting, auf das ich vor ein paar Tagen bei Instagram stieß. Es stammte frisch von Chris Möller, die in diesem Jahr Teil der Jury des Deutschen Buchpreises gewesen war und diesen Preis auf der Buchmesse gerade erst mitvergeben hatte. Chris Möller ist 1988 geboren, hat Philosophie, Germanistik und angewandte Literaturwissenschaft studiert und macht seitdem seit Jahren unglaublich viele tolle Sachen im Literaturbetrieb. Sie ist Teil des Kollektivs Kabeljau und Dorsch, das immer wieder neue Ansätze und Ideen in die Gegenwartsliteratur hineinträgt und macht als eigenständige Literaturvermittlerin noch viel, viel mehr Sachen. Ich habe mit ihr gar nicht so lange nach der Verleihung des Deutschen Buchpreises über viele Dinge geredet, die mit diesem Preis und mit Chris Möllers Jahr in der Jury zusammenhängen. Es geht um Ökonomie und Vielfalt, Gerechtigkeit und Mittelmäßigkeit, Desillusionierung und Euphorie für Bücher. Viel Spaß mit Hansa Rauschen.
Chris, es ist heute Dienstag. Vor 8 Tagen wurde der Deutsche Buchpreis verliehen auf der Frankfurter Buchmesse. Jetzt ist die Buchmesse schon vorbei, der Buchpreis ist vorbei. Du bist nicht mehr in Frankfurt, sondern inzwischen wieder zurück in Berlin. Wie fühlst du dich denn?
Immer noch ziemlich platt, ehrlich gesagt. Also, das klingt jetzt so, als wäre das lange vorbei, aber es fühlt sich auf jeden Fall immer noch sehr präsent an, weil das ja mein ganzes Jahr bestimmt hat. Und natürlich auch noch in diesem besonderen Jahr, wo halt bis zuletzt gar nicht so doll feststand, ob ich überhaupt zu dieser Preisverleihung fahren kann und wie das dann so aussieht da. Und dann dieser Endspurt nochmal so wahnsinnig anstrengend war, irgendwie nach Frankfurt einreisen zu dürfen mit dem einen Tag vorher auferlegten Beherbergungsverbot und so weiter und so weiter. Ich meine, das sind die Themen dieses besonderen Jahres, aber tatsächlich ist es auch, glaube ich, so, dass in einem ganz normalen, in Anführungszeichen, Jahr, das einen einfach nachhaltig mitnimmt, in so einer Position gewesen zu sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Bist du dir sicher, dass das allen so geht? Es gibt ja auch richtig so berufliche Animals, die einfach die ganze Zeit so Zeug. Es gibt ja Leute, die sind in zig Juries, sitzen in irgendwelchen Akademien, haben irgendwelche hochwertigen Honorationjobs im Betrieb und so weiter. Glaubst du tatsächlich, dass es allen so geht, dass die dann 8 Tage später noch total verkatert davon sind, was sie da getan haben?
Ja, das stimmt. Also es war wahrscheinlich eigentlich eine berechtigte Frage, weil ich ja nur meine Innensicht kenne, aber auch so ein bisschen die Innensicht der KollegInnen, mit denen ich das jetzt da gemacht habe. Aber die sind ja auch, wie im Feuilleton so oft gesagt, alle wahnsinnig jung gewesen, auch wenn die das von sich selber vielleicht so gar nicht unterschreiben würden. Also ich glaube, das war für uns alle 7 eine besondere Aufgabe und etwas, was sich wie Neuland angefühlt hat, selbst wenn wir schon mal in unterschiedlichen Juries gesessen haben. Aber das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir immer mal wieder gestellt habe in dem Prozess. Also gibt es da irgendwie jemanden, der da so ein bisschen kaltblütiger mit umgeht oder unemotionaler, der das nicht so nah an sich ranlässt. Aber ich habe das Gefühl, dass in unserem Team wir schon auch sehr stark die Verantwortung gespürt haben, die das so mit sich bringt, eine so große, eine der wichtigsten Entscheidungen im deutschen Buchmarkt ja zu treffen.
Ist das denn wirklich eine Entscheidung, wo man Monate und Monate für geben sollte? Ehrlich gesagt, manchmal werden da Bücher ausgewählt, die alle ein bisschen doof finden, aber die sich ganz gut verkaufen. Manchmal werden ganz tolle Romane ausgewählt, wo alle glücklich sind und so weiter. Das ist eine Facette, aber wieso hast du überhaupt das Gefühl gehabt und warst bereit, so viel Zeit da geben zu wollen? Warum fandest du das so wichtig?
Ja, also klar, man könnte das auch für sich selber zumindest so ein bisschen rationalisieren und denken, das ist ja auch nur eine Entscheidung von vielen und da kräht irgendwann kein Hahn mehr nach. Das wäre wahrscheinlich gesünder gewesen für mein eigenes Herangehen. Ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass ich persönlich einfach nicht so ticke, dass ich das nicht kann und auch nicht will, ehrlich gesagt. Ich mache diese Art von Jobs, weil ich denke, dass man damit noch irgendetwas verändern kann oder ein Statement setzen kann, dass man damit Literatur nach vorne bringen kann, die was wert ist, vielleicht nur für ein Jahr, aber vielleicht auch darüber hinaus. Und das ist vielleicht süß, naiv, idealistisch. Ich habe aber eigentlich keine Lust, diesen Anspruch jetzt schon abzulegen und zu denken, naja, eigentlich ist das total wertlos und es ist nur ein kleines Zahnrad von so einem Machtspiel auf dem Buchmarkt oder so.
Wir sind ja auf die Idee gekommen, ich habe dich gefragt, ob wir das hier aufnehmen wollen, weil du ziemlich unmittelbar nach dem Preis, als das alles vorbei war, einen Post geschrieben hast bei Instagram, wo du auch genau darüber geschrieben hast. Und da hast du dann unter anderem gesagt, dass du dieses Preisbrimborium von innen revolutionieren wolltest. Und es klang eben so, als würdest du es eben einige Monate später nach dem Preis alles auch ganz schön anders sehen. War das so etwas wie so ein Jahr der Desillusionierung, was das Rütteln am Buchmarkt angeht?
Ja, absolut. auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen ist auch, glaube ich, Desillusionierung das Wort, das ich ganz oft gesagt habe, wenn Freunde und Freundinnen mich gefragt haben, wie geht's dir eigentlich gerade damit oder wo steckst du in diesem Prozess oder wie sind denn eigentlich die Bücher, die du da gerade so liest, wie findest du die? Also sowohl was die Titel angeht, die ich da so lesen musste, die ich da so vorgesetzt bekommen habe, als auch was eben, das ist das, was ich in diesem Post meinte mit diesem Preisbrimborium, diese Anfangseuphorie, mit der man da reinstartet und denkt, okay, ich bin jetzt hier angefragt worden für etwas sehr Großes und ich habe auch schon in anderen Kontexten irgendwie oft darüber gemeckert, wie sowas eigentlich abläuft, wer da EntscheiderInnen sind, wer da berücksichtigt wird und plötzlich ist man selber diese Person, die das machen soll und dann habe ich schon gedacht, ich laufe dann da so rein mit geschwollener Brust und stänker so ein bisschen rum und am Ende entscheiden wir, dass wir den Preis halt nicht einer Person geben, sondern 20 und dass das alles NewcomerInnen sind oder sowas. Also ich glaube, diese Phase gab es kurz nach der Anfrage schon auf jeden Fall, dass ich dachte, man könnte da größere Zeichen setzen oder ich könnte da größere Zeichen setzen.
Das war ja tatsächlich sogar am Anfang in der Jury angelegt. Als ich zum ersten Mal die Namen dieser Jury gelesen habe, ich kannte nur ein paar, ich kannte gar nicht alle, aber da war ich tatsächlich auch aus meiner Position heraus sehr positiv überrascht, weil ich gedacht habe, was wir vorhin hatten, dass es manche Leute gibt, die sehr stark immer wieder so etwas machen und wo das so ein bisschen so der Pokal immer hin und her weitergegeben wird, dass das echt aufgerüttelt wurde durch die Namen. Wer da kam, dass tatsächlich auch eine jüngere Generation von Kritikerinnen und Kritikern da war, aber gleichzeitig eben auch jemand wie du beispielsweise, die Literaturvermittlerin ist, das aber völlig frei macht und eben nicht so eingebunden in das System ist wie manche andere Stellen. Das fand ich erstmal deswegen auch total erfrischend und dachte, wow, da kann echt was passieren. Kannst du mal vom Anfang nochmal erzählen, wie wird man da eigentlich gefragt? Wie kommt das? Wer entscheidet das eigentlich überhaupt? Gibt es da wieder eine Jury für?
Ja, also da gibt es ein großes, mir auch sehr mysteriöses Gremium im Hintergrund, das an den Börsenverein des Deutschen Buchhandels angegliedert ist. Und da ist ein Ausschuss, dessen Namen ich irgendwie nicht weiß oder nicht wiedergeben kann. Da sind auf jeden Fall relativ viele Menschen drin. Das kann man, glaube ich, auch ergoogeln, denn das ist nicht intransparent oder so. Und die entscheiden, wer in den Jahren jeweils Jury werden soll. Und dann kriegt man irgendwann Ende des Jahres so einen Brief nach Hause geschickt mit so einer sehr offiziellen Anfrage und so einem sehr offiziellen Briefkopf. Also so geht das los. Und ich saß in dem Moment, war ich nicht mal in der Stadt, als dieser Brief in meinem Briefkasten landete und war auf Reisen und bekam dann irgendwann eine E-Mail, in das Kabeljau und Dorsch Postfach, die nicht mal ich zuerst gelesen habe, sondern mein Kollege Malte Abraham, mit dem ich am Reisen war, der dann irgendwann zu mir meinte, Chris, guck mal bitte in diese Mails, da ist was, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dann habe ich das aufgemacht und dann habe ich nicht mehr aufgehört zu zittern.
Das ist ein sehr schöner Anfang. Ja. Dieser Anfang, dass es eben ein paar Leuten passiert, die vielleicht gar nicht so fest damit gerechnet hatten, in diesem System überhaupt drin zu sein, da wird schon auch ein Gefühl gewesen sein bei einigen, dass man da jetzt ganz schön viel ausrichten kann, dass das nicht nur die nächste normale Prozedur ist oder so. Dann geht das ja höchstwahrscheinlich damit weiter, dass dann über große Zeit hinweg überhaupt nur die Buchtitel gesammelt werden, die euch vorgeschlagen werden. Das kriege ich im Verlag immer mit, dass man sehr, sehr früh, das prägt richtig unsere Arbeitsrhythmen, das hat sich alles vorverlagert, weil wir für diese Preise immer dann schon irgendwas einreichen müssen und so weiter. Und da wiederum auch unter hohem Druck stehen, der vielleicht manchmal gar nicht so gut ist, das fertig machen zu müssen. Und ich stelle mir vor, dass ihr dann erstmal hunderte Titel einfach nur seht und ganz kurze Vorschautexte oder so. Oder wie funktioniert das?
Ja, so funktioniert das. Es ist dann so, dass man irgendwann eine Liste bekommt von allen Titeln, von denen du da gerade gesprochen hast. Also alle Verlage dürfen, das weißt du wahrscheinlich sogar besser als ich, 2 bis 4 Titel vorschlagen beziehungsweise empfehlen. Das sind unterschiedliche Kategorien. Und das sind dann insgesamt in diesem Jahr über 200 gewesen. Diese Liste bekommt man dann als Jury irgendwann im Laufe des Frühjahrs. Und dann geht das Lesen los.
Man bekommt auch alle 200 Texte digital oder man bekommt einfach nur Kurzbeschreibungen?
Man bekommt alle Texte, also alle vollständigen Texte. Das ist ja teilweise zu dem Stadium, sind das noch Manuskripte. Dann ist da auch ein Hinweis vor, dass das noch Manuskripte sind. Und man bekommt auch tatsächlich, und das ist auch ein bisschen wahnwitzig, alle gedruckten Bücher, sobald sie vorliegen. Das heißt, es kam einmal wöchentlich jemand, hat bei mir geklingelt und hat dann so ein Wahnsinnspaket mehrere Stockwerke hochgetragen, in denen einfach sehr viele Bücher waren. Man hat die dann auch alle digital. Generell wird man da einfach rundum versorgt. Also, aber ja, ich glaube, der entscheidende Punkt an deiner Frage ist, man bekommt immer schon das komplette Buch. Also keine Entscheidung in diesem ganzen Buchpreisprozess fällt auf Basis von einem Kurzpitch oder einem Exposé oder nur so einer Kurzanleitung.
Vielleicht ja doch, denn ehrlich gesagt, also ich traue euch allen sehr viel zu, aber ihr habt doch nicht alle 200 Romane gelesen in diesem Frühjahr.
Nee, das stimmt. Und das kann ich auch so sagen, ohne dass ich damit irgendwas Komisches ausplaudere. Wir haben nicht alle 200 Romane gelesen. Dafür gibt es nämlich ein System von Erst- und ZweitprüferInnen. Das heißt, wenn man unsere 7 Gehirne zusammenstecken würde, dann hätten wir alle 200 Romane gelesen. Und ich glaube halt sogar nicht nur einmal. Also Teil von meinem Idealismus, den ich ja schon hier offenbart habe, war auch tatsächlich diese Dinge gründlich zu prüfen und die auch alle wirklich zu lesen. Alles andere hätte mich irgendwie nicht glücklich gemacht und die meisten, also ich weiß von allen eigentlich auch, dass sie da genauso rangegangen sind. Und das heißt, wenn jemand ein Buch für gut befunden hat, dann gab es eine Liste, in der wurde das vermerkt. Wenn es als diskussionswürdig empfunden wurde, wurde das da auch vermerkt und mindestens, wenn es in eine dieser beiden Kategorien gefallen ist, wurde das Buch nochmal komplett zweitgeprüft. Also ich kann das jetzt sozusagen abkürzen und sagen, ich weiß sozusagen gerne, wo du hinsticheln möchtest, aber ich kann im Falle dieser Jury sagen, dass wir wirklich alle da richtig strebermäßig geprüft haben. Also wir haben uns alle ziemlich verausgabt im Lesen von Titeln und auch nochmal nachfordern und nochmal genau hinschauen. Es gab Sachen, zu denen hat jemand in der ersten Runde Nein gesagt. Die wurden nochmal in die Hand genommen und die sind dann im ganzen Wettbewerb, ehrlich gesagt, doch nochmal sehr weit gekommen. Also
du sagst damit ja quasi, dass es immer weiter gefiltert wird, aber dass auch andere Leute die Möglichkeiten haben, sozusagen gegen zu filtern. Dann kommt es ja plötzlich sehr darauf an, was das für ein soziales Gefüge ist, so eine Jury. Wie war das denn beim Aufeinanderstoßen? Weil es könnte ja trotzdem sein, wenn du jetzt irgendwie mit 6 Volltrotteln par excellence da rumgehangen wärst, dann wärst du ja trotzdem nicht glücklich, wenn die an deiner Stadt was zuerst gelesen hätten oder so. Außerdem gibt es doch immer solche Probleme, dann gibt es einen Gorilla, der sich immer durchsetzt, der sehr gut argumentieren kann oder die sehr gut argumentieren kann. Oder es gibt irgendwelche Allianzen, die alles andere wegrätschen. Ist es nicht einfach total unangenehm? Es ist ja wie eine WG, die sehr viel bestimmen will. Kann das nicht sofort sehr, sehr unangenehm werden?
Ich wünschte irgendwie fast, ich hätte in einer anderen Jury gesessen, weil ich würde diese Frage jetzt gerne unfassbar viel kritischer beantworten. Also irgendein kleiner Teil von mir wäre vielleicht auch gerne diese quotenjunge Frau gewesen, die rein Einblick gehabt hätte in die Jurybesetzung der vorherigen Jahre. Vielleicht hätte ich dann auch irgendwie anders aufgemuckt oder sowas, ne? Und jetzt bin ich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in diesem Gespräch mit dir fast so eine Weichspülperson. Aber es war eine unangenehme Begegnung, weil ich sehr großen Respekt davor hatte, weil natürlich trotzdem auch jemand, der vermeintlich halbwegs gleich alt wie ich ist, aber dann halt im Zeitfeuilleton oder im SZ-Feuilleton sitzt, eine ganz andere Hausnummer ist und anders über Texte redet, qua Beruf. Ja. So, das weiß ich und das hat natürlich auch, das macht natürlich auch was mit einer Jury-Dynamik, dass da unterschiedliche Leute aufeinander prallen. Ich habe auch gespürt, dass die beiden Buchhändlerinnen aus einer ganz anderen Perspektive reden und dass sie auch große Sorge hatten, dass ihre Perspektive eine andere Gewichtung bekommt. Ich habe gedacht, habe ich hier überhaupt was zu sagen oder nageln mich alle darauf fest, dass ich diese Nachwuchsfrau bin, die dann immer die jungen Leute pusht oder sowas, ne? Also man kommt ja mit bestimmten Rollen da rein. Und die ersten Sitzungen waren schon auch anstrengend in der Auseinanderhandlung dessen. Aber tatsächlich ist mit sehr viel Respekt da miteinander menschlich umgegangen worden. Also inhaltlich wurden dann natürlich Gefechte gefochten. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand mit so einem Stempel besetzt wird, so wie, die hat hier eh nichts zu melden, weil da geht es um Verkaufszahlen oder schaut mich an, ich bin der Platzhirsch vom Feuilleton, ich laufe jetzt hier so durch. Das hat sich nicht bewahrheitet. Das ist nicht so gewesen.
Ja, aber dann klafft jetzt langsam stark auseinander für mich, dass du zum einen nach der ganzen Chose sagst, Preisbrimborium und ich wollte da was verändern und es ging nicht. Und andererseits sagst du jetzt mit Weichspüler, eigentlich wird gelesen, es ist keine schlechte Kumpanei, wo irgendwas durchgedrückt wird, die Jury geht respektvoll miteinander um. Du sagst ja eigentlich, der Ablauf ist sehr gut gewesen. Und auf der anderen Seite sagst du, das Ding ist irgendwas nicht gut gewesen. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, das, was von dem ich unterstelle, dass das nicht gut und dass es nicht richtig läuft, ist natürlich trotzdem Teil dieses Preisvergabesystems an sich. Also ich glaube, ich hatte Glück mit den Leuten, mit denen ich da über Texte gesprochen habe, weil die die Literatur einfach extrem ernst genommen haben. Ich habe keine Sicht darauf, wie das sonst immer so abläuft. Ich hatte aber einfach die Vorstellung davon, dass da viel mehr geklüngelt wird, dass Entscheidungen getroffen werden, wo irgendwie was unter den Teppich gekehrt wird, um bestimmte Trends hervorzudrücken, bestimmte Verlage hervorzudrücken. Und das weiß ich nicht, ob das jemals so passiert ist innerhalb dieser Preisjury. Ich hatte aber von außen immer so in den vorherigen Jahren gedacht, dass das natürlich Teil davon ist. Und es ist auch beim generellen Blick auf, wie Preise vergeben werden, kann man ja nicht anders als zu denken, okay, da ist noch so, so, so viel Veränderungsbedarf. Braucht es denn eigentlich immer die Auszeichnung eines Besten? Oder ist es eigentlich viel besser, Geld da reinzustecken, dass Bücher überhaupt erst produziert werden können? Weil wer schon den 5. riesengroßen Jahrhundertroman geschrieben hat, ist ja meistens derjenige, der auch noch eine große Auszeichnung mit einem großen Preisgeld obendrauf bekommt. Und Förderpreise, Förderstrukturen für Leute, die noch am Kämpfen sind, sind viel geringer dotiert finanziell. Das, wo man, also da kann man sozusagen in unterschiedliche Äste jetzt weitergehen. Also weil, wenn man was revolutionieren will innerhalb dieses Betriebs, dann muss man sich schon auch fragen, okay, das ist ein trotzdem ja auch noch ein Preis des Buchhandels. Das heißt, es sind Sachen, die schon gedruckt wurden. Das heißt, es werden Sachen ausgezeichnet, die es überhaupt erst mal in diesen Markt geschafft haben. wer schafft es aktuell überhaupt in den Markt, wenn wir in so eine ganze PC-Debatte rein stolpern und fragen irgendwie von Gleichbesetzung in einem Literaturbetrieb. Wie viele, es gab ja auch kurz auf Facebook so eine Debatte über, wie viele Texte darin sind denn eigentlich queer oder von queeren Autoren. Und dann ist man beim Deutschen Buchpreis immer noch ein Vehikel des Buchmarkts in dem Sinne, dass man nur Texte hat, die sowieso schon es geschafft haben, überhaupt veröffentlicht zu werden. Und die 200 Schritte davor sind problematisch nach wie vor.
Ich finde ja erstmal dafür wichtig, dass man überhaupt darüber nachdenkt, wie Juries funktionieren. Es gibt ja so einen sehr schönen Text, den hast du bestimmt auch dann irgendwann gelesen, von Dirk Knipphals bei Merkur im Blog über Juries überhaupt. Und er sagt dann, angesichts der Bedeutung von Juries überhaupt für die Buchwelt und den Literaturmarkt, wird darüber viel zu wenig gesprochen, wie das eigentlich funktioniert. Und ihr mit Kabeljau und Dorsch habt das ja auch schon seit Jahren gemacht. Ihr habt mal ganz toll den Ingelbach-Brockmann-Preis ausberufen, wo eigentlich geguckt wurde, wie überhaupt solche Entscheidungsprozesse funktionieren für Preise und könnte man auch auf Stipendien anwenden oder so. Ob das nicht besser wäre, wenn es transparent vor Publikum stattfinden würde, als immer in Hinterzimmern und überhaupt an was für Stellschrauben man drehen kann. Aber jetzt gerade sagst du ja was viel Fundamentaleres. Jetzt sagst du, jetzt unterscheidest du eigentlich ganz stark zwischen Preisen und Stipendien und anderen Förderungen. Mhm. Und eigentlich findest du das ganze Preissystem eher befragenswert, weil das ja immer so eine eben für ein Produkt ausgegeben wird und immer eine ganz, ganz starke Kategorie hat, die überhaupt nicht die Verhältnisse ändert, sondern nochmal was befördert, was eh schon irgendwie ganz gut dasteht. Das ist eigentlich die Kritik, oder?
Ja, das ist ein großer Teil der Kritik. Also natürlich lässt sich schwer eine Welt vorstellen, in der das nicht mehr passiert, also in der das Produkt nicht mehr ausgezeichnet wird, weil natürlich möchte man auch die Autorinnen und Autoren, die da so ein Buch gemacht haben, dafür feiern und honorieren. Das will ich nicht wegnehmen, natürlich nicht. Aber dieses Brimborium, den ich meine, dass da zum 100. Mal so eine Goldmedaille verliehen wird und dann natürlich auch noch auf diese Art und Weise, dass etwas, das schon total gesetzt und etabliert wird, von jemandem im Blazer in einer ganz veralteten Zeremonie überreicht wird. Also das ist so meine Horrorvorstellung von, wie etwas honoriert wird. Aber das passiert ja in 90% der Fälle im Kulturbetrieb die ganze Zeit.
Ja, und die Form, bei der du jetzt ausgerechnet mitgearbeitet hast, das ist ja nicht nur eine von 100 Formen, sondern das muss man ja sagen, den Buchpreis gibt es ja noch gar nicht so lange historisch, beide Preise der Leipziger Messe und der Frankfurter Messe, sondern das sind ja tatsächlich absolute Marketinginstrumente, die erfunden wurden in so einer Art Kopie des Booker-Prizes und so weiter, mit denen noch viel stärker ein einziges Schlaglicht geworfen wird. Das ist ja was ganz anderes als so graswurzelmäßig hunderte kleine Roswitha von Roswitenkreuz-Preis oder sowas. Deswegen, du hast ja eigentlich mitgearbeitet an der kapitalistischsten Form dieser kapitalistischen Form, oder?
Ja, total. Also deswegen, glaube ich, war auch meine Angst so groß, oder? Andererseits das Bedürfnis so groß, das von innen auszuhöhlen oder sowas. Ne? Also weil es ist mir halt total klar gewesen, in was ich mich da reinbegebe. Und ich habe mich gefragt, ob mit der Haltung, die ich prinzipiell dazu habe, ob das Sinn macht, das überhaupt zu tun. Und dann dachte ich, okay, aber wenn die mich schon fragen, wenn die jemanden fragen, der da irgendwie potenziell kritisch drauf guckt, dann ist es doch eigentlich vielleicht smart, wenn ich da reingehe, mir das anschaue und selbst eine Stimme darin habe. Den Teil, in dem ich dachte, dass ich dann an diesem Prozess vielleicht sogar etwas drehen kann, das funktioniert halt leider so nicht oder das hat für mich nicht funktioniert. Das ist nicht so gewesen, dass man da aufschreien konnte und sagen konnte, warum muss es denn eigentlich ein Roman sein? Was ist denn mit Lyrik und was ist mit Sachen, die nicht verkauft werden und so weiter und so weiter. Ja, das ist so. Ich habe genau an dem Rat mitgearbeitet. Und ich glaube aber auch, dass es ja innerhalb dessen Möglichkeiten gibt zu schauen, wer braucht diesen Preis halt mehr als jemand anders. Und das war mir dann in der konkreten Juryarbeit auch wichtig zu sehen. Muss man jetzt ein Buch auszeichnen, das sich ohnehin schon wahnsinnig gut verkauft? Oder kann man dann eine Abzweigung nehmen und sagen, man schaut auch darauf, dass kleine Verlage auf der Long- und auf der Shortlist und so weiter vorkommen, weil das sind ja auch immer schon Verkaufsentscheidungen. Und mir ist völlig bewusst, dass ich dann schon innerhalb eines Systems argumentiere, das Fehler hat, so wie auch immer von außen die Fragen kommen, warum ist das einzige harte Kriterium, dass es ein Roman sein muss? Wo kommt denn da Lyrik vor? Und dann kann man das innerhalb dieser Bücher, die da eingereicht werden, schon nochmal aufweichen. Und dann kommen solche Titel wie Dorothee Elmiger mit auf eine Liste, die irgendwie hart an der Grenze von einem Roman sind. Und das ist spannend und aufregend.
Das, was du gesagt hast, das ist ja eigentlich eine harte Feststellung, weil ehrlich gesagt, für den deutschen Buchhandel hat der Börsenverein ja völlig recht. Wäre es selbstverständlich besser, wenn jetzt beispielsweise so Thomas Hettche gewonnen hätte. Das wäre ein Buch, das hätten sich meine Eltern gegenseitig schenken können oder so. Da hätte man einen viel größeren Sprung machen können. Es wären einfach insgesamt mehr gute Bücher verkauft worden. Das sind Existenzen, die da dranhängen, wie man dann immer sagt. Und denen muss man mal eigentlich ins Gesicht sagen, dass man doch große Preise und solche Instrumente nur dafür hernehmen möchte, jetzt schön irgendwie sehr, sehr kleinteilige Subversion zu betreiben.
Ja, das ist natürlich das absolut perfide an dem System. Also natürlich ist das auch einfach ein Branchenpreis von einer Buchbranche, die selbst einfach ein Markt ist. Also das ist ja von Anfang an so ausgelegt. Und natürlich will da jeder verkaufen. Das ist total klar. Also da muss man dann die ganze Gesellschaft, die im Hintergrund von der agiert, ändern, um da was zu ändern. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was du sagst über, wenn ein Buch, das eh schon Spitzentitel ist und sich eh schon gut verkauft hätte, gewonnen hätte, ob das dann auch besser wäre für alle Verkaufszahlen oder für den Börsenverein oder für die Buchwelt. Also weil dieses Buch, was jetzt gewonnen hat, wird ja auch gekauft werden. Ich weiß nicht, ob sich das so gegenrechnet, dass der Markt an sich mehr gewonnen hätte, wenn man einen offensichtlichen Favoriten ausgezeichnet hätte. Ja, das ist vielleicht ein komischer, antikapitalistischer Gedanke, dass man sagt, man müsste einfach ein bisschen besser umverteilen. Man müsste schauen, dass bei solchen Sachen auch immer die kleinen Self-Publisher oder die Leute, die halt eben Graswurzelverlage gegründet haben und die gleiche, vielleicht sogar kreativere Arbeit machen, auch mit ausgezeichnet werden. Und dann ist es natürlich aber am Ende trotzdem ja auch eine Frage von, wo passiert denn eigentlich Qualität? Passiert das da, wo es unsichtbar ist? Oder ist Qualität eh schon das, was da sichtbar gemacht wurde und deswegen ein Spitzentitel bei einem Verlag ist? Also schafft das System es selbst, das schon ganz gut vorzubereiten? Oder müsste man eigentlich sogar noch ganz woanders hinzoomen? Mhm. Also ja, das sind alles so ganz, ganz große idealistische Backoffice-Fragen oder so, ne?
Das Erstaunliche ist ja nun, dass ich in meiner Außenwahrnehmung, ich glaube, so wie mir ging es vielen anderen, ich hatte ja schon das Gefühl, dass ja, ich will dich damit jetzt nicht charmieren, aber dass ihr so ein bisschen der Quadratur des Kreises nahe kamt. Weil erstmal wart ihr wirklich eine interessante Jury, wo man das Gefühl hatte, es ist jetzt nicht eine geschlossene Kohorte von sehr ähnlichen Biografien und Geschmäckern, wie es vielleicht in manchen anderen Jahren der Fall war. Und zum anderen hattet ihr dann bereits in der Longlist mit 20 Titeln. Also habt ihr wirklich sehr, sehr viele Positionen nebeneinander hinlegen können. Da waren dann tatsächlich kleine Verlage vertreten, große, waren extrem Bestseller-taugliche Bücher, Nebenromanen, die ich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt gesehen habe, als auf dieser Liste standen und so weiter. Das war schon ein Anspruch von euch, oder? Da habt ihr gefeilt. Das war ein bisschen wie so ein Puzzlebauen, dass ihr gesagt habt, wir wollen da ganz viele verschiedene Sachen. Wir wollen Frauen, Männer genauso drin haben wie eine postmigrantische Literatur, wie kleine Verlage, wie dies, wie das. Ihr hattet sehr viele Puzzleteile, weil ihr sehr an Vielfalt interessiert wart. Das war das, was eure Jury unterscheidet von früheren Jurys.
Ja und nein. Also nein, wir haben gar nicht so sehr aktiv gepuzzelt, sondern wir haben intensiv über diese Texte und Bücher gesprochen und sind dann dahin gekommen, ohne groß zu schieben. Also das war nicht, wir haben nicht vor irgendeiner Liste gesessen und gedacht, da fehlt doch jetzt aber noch das und das oder die und die Quote, die wir uns selbst auferlegt haben, ist nicht erfüllt, sondern im Gespräch ist das organisch so gewachsen und das liegt dann wahrscheinlich aber auch daran, dass wir alle sieben irgendwie schon vorher wussten, dass wir Vielfältigkeit abbilden wollen, ohne das so explizit ausgesprochen zu haben in dieser ersten Longlist-Sitzung oder so. Ne? Wir haben nicht vornherein laut ausgesprochen, da müssen aber so und so viele unabhängige Verlage dabei sein. Es ist uns passiert und ich glaube, wenn uns das anders passiert wäre, hätten wir vor dieser Liste gestanden und den Kopf geschüttelt und gesagt, okay, da müssen wir jetzt aber nochmal drüber nachdenken. Eben weil es eine Awareness für solche Fragen und solche Problematiken doch auch sehr stark unter uns gab. Und es ist auch, also nur mal kurz auf dein Kompliment zurückgekommen, ich finde es irgendwie wirklich total spannend, weil ich habe an dem Tag, als die Longlist veröffentlicht wurde, die ganze Zeit da gesessen und drauf gewartet, was die Leute wohl da so zu sagen. Mhm. Und ich dachte eher so ein bisschen, dass dann sowas kommt wie, ja, das zeigt ja so einen ganz langweiligen Querschnitt. Da ist ja so ein bisschen für jeden was dabei. Das ist ja gar nicht richtungsweisend, das ist ja gar nicht progressiv. So, also ich glaube, es gibt ja auch unterschiedliche Richtungen, aus der man das wahrnehmen kann. Ich würde natürlich völlig verteidigen, was du jetzt gerade gesagt hast, aber ich habe irgendwie fast mit anderen Reaktionen erwartet, weil alle ja auf uns geschaut haben als die wahnsinnig Jungen. Und dann dachte ich, die erwarten von uns vielleicht jetzt was total Radikales. Aber vielleicht war es radikal, dass wir halt eben so auf das ganze Spektrum geschaut haben und nicht nur laute, krachige, neon-pinke Stimmen haben vorkommen lassen oder so.
Ändert sich nicht da so etwas wie so eine Generalästhetik unserer Zeit? Also ist es nicht gerade wirklich eine ganz, ganz große Verschiebung? Weil wenn man auf ein Spektrum guckt, wenn man so sehr daran interessiert ist, zu sagen, ich interessiere mich auch sehr dafür, dass queere Stimmen dabei sind oder dass kleine Verlage vertreten sind. Jetzt ganz unterschiedliche Beispiele, eben nur als Beispiele dafür, eine Ästhetik des Spektrums zu vertreten sozusagen. Ist das nicht etwas ganz anderes, als wenn man sozusagen darauf erpicht ist, zu sagen, das ist das Book of the Books, das ist, größer wird es nicht mehr, das ist der Roman, in dem ich alles finde und so weiter. Könnte das nicht sein, dass das eine ganz große Veränderung ist? Also wenn ich mir vorstelle, ich weiß gar nicht mehr, ob Telkamp der Turm ausgezeichnet wurde oder nicht, aber zum Beispiel, das sage ich auch offen, das ist inzwischen wäre es jetzt leicht, jetzt immer zu sich irgendwie drüber zu mokieren oder so, aber das war damals für mich ein Buch, wo ich gedacht, meine Güte, das ist komprimierte Zeitgenossenschaft, das ist ein riesiger Roman, da steckt so viel drin, das ist einfach ein Buch, das Jahre überdauert und das schlägt alles andere weg. Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, dieses Spektrum und das große, the big novel sozusagen.
Ja, ich glaube schon, dass das gerade eine Tendenz ist, das Spektrum zu zeigen. Also man sieht es ja auch an solchen Dingen wie der HKW, Internationale Literaturpreis, der wurde ja dieses Jahr auch gleich verteilt unter den, Gott, jetzt muss ich lügen, sagen wir mal 6 oder 8 Menschen auf der Shortlist. Also wurde sozusagen keine finale PreisträgerInnen ermittelt, sondern die wurden halt alle gleichwertig ausgezeichnet. Das ist ja ein ähnliches Zeichen. Auch wenn das was mit Corona zu tun hatte, geht es, glaube ich, schon auch darum zu schauen, wie lässt sich denn anders damit umgehen? Muss es immer einen Gewinner oder eine Gewinnerin geben? Weil das ist ja ein Zeichen gegen irgendwie zu große Ellenbogen im Kulturbetrieb an Stellen, wo es wirklich keiner gebrauchen kann, weil es vielleicht auch irgendwie noch um eine Nische geht oder um was, was E-Support braucht, wie zum Beispiel Übersetzungsarbeit. Der andere Punkt ist diese Frage nach irgendwie den großen Jahrhundertromanen, so nach den Türmen. Und das ist eigentlich dann doch auch wieder spannend an dieser konkreten Juryarbeit, weil man sich die Regeln, unter denen man da spricht oder auch die Kriterien, nach denen man entscheidet, als 7-köpfige Jury sozusagen selbst setzt. Also da kommt niemand von außen und sagt einem, okay, auszeichnungswürdig ist nur etwas, was 100 Jahre überdauert. Sondern man diskutiert selber darüber, was ist denn eigentlich, was bedeutet es, der Roman des Jahres? Bedeutet das, dass es jetzt gerade Zeitgeist? Bedeutet das, dass es jetzt irgendwie überdauernd? Bedeutet das und so weiter und so weiter? Und ich glaube, das ist dann eine Entscheidung, die wir getroffen haben, vielleicht weil wir sie als besonders zeitgemäß empfinden, Spektrum abzubilden, so wie du es gesagt hast. Also klar haben wir immer noch eine Person prämiert, weil das so ist in diesem Preis, aber vielleicht ist das, was auf der Long- und auf der Shortlist passiert ist, schon so ein Bestreben.
Ich kann mich erinnern, als ihr diese Longlist hattet, dass ich fand es ganz toll, weil ich das Gefühl hatte, wow, da wird so ein wunderbares, interessantes, wie so ein Rorschach-Test, wird so ein tolles Bild gezeigt. Und dann war mein nächster Satz aber, gut, aber das alles fällt vom Tisch, wenn jetzt kommt sozusagen die harte Phase nach der schön gelebten Diversität, wenn das alles komprimiert werden muss auf 6 Titel, da kann dann eben nicht mehr alles nebeneinander stehen, Seetaler neben experimenteller Literatur oder so, sondern da müssen jetzt, da wird Tacheles geredet plötzlich und da wird es plötzlich Machtpolitik und da muss quasi jeder doch seinen Joker spielen und sagen, das ist für mich the big novel, das ist für mich der Turm sozusagen. War deswegen diese Shortlist-Aussiebe-Sitzung, war die da nicht doch ein Schlachtfeld und ein Blutbad?
Ja, ich glaube, für manche schon. Also das ist eine Shortlist, zu der ich auch stehe, so als Mitträgerin dieser Jury. Aber ich glaube, es ist natürlich einfach ein offenes Geheimnis, dass da unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Sachen gut finden. Und dass man natürlich versucht, auch über Geschmäcker in diesen Gesprächen hinauszukommen. Aber ich glaube, bei der Entscheidung für die Shortlist haben wir schon auch alle ein paar Darlings verloren unterwegs. Und es war auf jeden Fall deutlich blutiger in der inhaltlichen Ausfechtung. Also da waren auch Leute einfach ein bisschen trauriger über Titel, die sie verloren haben oder also haben so am nächsten Tag sich nochmal gegrämt und dachten, ah, jetzt muss ich doch ohne XYZ weitermachen, so Mist. Aber fiese Rückfrage, wie ist denn dein Eindruck? Hast du das Gefühl, dass deine Sorge oder nee, dein Anspruch von wie kann in der Shortlist dann nochmal Seetaler neben bla und bla und bla stehen? Hattest du das Gefühl, da wurde dann irgendwie ein Zeichen gesetzt bei diesen 6 Büchern?
Ja, ich fand es immer noch, das war eine Liste, die mich tatsächlich gefreut hat, weil ich nach wie vor das Gefühl hatte, dass da viele Dinge, die ich gerade interessant und wichtig finde und durchaus auch so eine Öffnung des Betriebs, dass ganz verschiedene Positionen waren, da waren jetzt auch gar nicht so viele gesetzte Reiter im Pferderennen sozusagen, waren gar nicht so viele drauf, wie das sonst oft in Jahren waren, dass sich da so mehrere Lutz Seilers nebeneinander drängen quasi. Das fand ich erfreulich und einfach interessant. Gleichzeitig finde ich eine interessante Sache, eine der schönsten Sachen an Betrieben ist ja nicht nur der Tratsch, sondern durchaus auch der Ärger und der Grimm und der Hass dass man Gegensachen sein kann. Und beispielsweise sind ja vielleicht irgendwelche Booker-Preise und Buchpreise, vielleicht gehört ja auch total zu ihnen dazu, dass man richtig dagegen sein kann, dass dann irgendwas mit einem da vor den Kopf geknallt und also man kann ja nicht Punk sein oder subversiv sein, wenn überall gesagt wird, hey, wir interessieren uns für alles und wir haben hier total austariert und wir achten auf die kleinen Verlage und wir achten da drauf und wir achten da drauf. Es gehört ja eigentlich auch zum Betrieb dazu, dass Sachen aus der Sicht von ganz vielen nicht gut funktionieren. Deswegen das Stänkern gegen die Liste ist ja auch was Wichtiges. Das fiel dieses Jahr für mich ziemlich kurz.
Ja, das ist ja genau das, was ich eben auch schon meinte, dass es so in dieser Ausgewogenheit dieser Liste bei der Longlist schon, hatte ich auch einfach die Sorge, dass dann niemand genau das sagt, was du jetzt sagst, weil ich finde es total berechtigt und ich finde es total wichtig und das ist fast ein für mich beängstigendes Zeichen, dass wir jetzt beide gerade so wenig streiten. Also wäre es nicht einfach eine große Geste von uns als Jury gewesen, irgend so einen Aufreger dahin zu setzen, irgendwie nur Leute unter 40 zu prämieren, aus Prinzip, oder nur Debütanten über 70, irgendwas. Also natürlich nicht mit so einer Trotzgeste oder vielleicht auch sogar das. Also ich meine, man hätte halt eben, und das ist, was ich meine, diesen Betrieb von innen aus so auszuhöhlen und selber nicht den Blazer tragen, in Anführungsstrichen. Man hätte ja auch die Macht gehabt, als 7 zu entscheiden, nee, sorry, wir krempeln das jetzt alles um. Also wir machen eine Liste, über die wird sich jeder aufregen. Oder wir machen eine Liste, die ist total punk und die versteht niemand mehr, der nicht das Internet kennt oder etwas.
Das ist ja sogar in diesem Jahr eigentlich als so Stachel im Fleisch ist das anderen Preisen fast besser gelungen, weil andere Preise haben ja genau das getan in diesem Jahr, dass der Kanon dadurch durcheinander gewirbelt wird oder zumindest ein Stück weit durcheinander gewirbelt wird, dass vor allem ältere Leute mit einem Werk aus anderen Jahrzehnten, die oft übersehen wurden, oft Frauen, ostdeutsche Biografien, dass so etwas so sehr, sehr stark in den Fokus geriet. Das waren ja auch Gesten, die sagten, wir machen das Spiel gar nicht mit, dass wie es immer funktionierte oder wir erweitern es oder so. Deswegen, das wäre schon möglich gewesen. Warte, aber ich sage noch einen Punkt, der mir gerade einfiel, weil du gesagt hast, dass wir uns zu wenig streiten. Ich werde jetzt nicht so doof gegen Identitätspolitik anrennen oder so, aber ich treibe noch einmal das weiter, was ich gerade gemeint habe damit, dass man ja auch ein Ärgernis sein will als gute Preisjury. Und das ist diese HKW-Geste, dass man das einfach gleichmäßig austeilt und letztlich sehr, sehr gerecht dadurch ist, aber natürlich auch ein bisschen sabotiert, was eigentlich die Bedeutung eines Preises ist. Das gibt es ja auch noch zugespitzt. Es gab vor Jahren mal beim Heidelberger Stückemarkt für Theater, da gab es so eine Jury mit Nils Momme Stockmann, wo die dann einfach gar keinen Preis vergeben haben, weil sie gesagt haben, es reicht quasi alles nicht und es ist das Gerechteste, was wir tun können, einfach gar nichts zu tun. Und letztlich sind das ja auch Gesten, die sogar für die Nominierten entwertend sind. Vielleicht auch die HKW-Sache, weil das ist ja, wenn alles gleich ist, ist eben nichts besonders. Das ist, letztlich bedeutet das ja dann, dass man überhaupt nicht mehr darüber streitet, dass es Dinge gibt, was uns doch allen passiert, die uns so sehr angehen, dass sie alles überstrahlen und dass sie alles wegfetzen und so weiter. Und eigentlich ist es eine traurige Vorstellung, dass man in einer Literatur leben würde, wo man sagen würde, ach komm, tätschel, tätschel, ihr seid alle gut, ihr seid alle gleich gut. Das stimmt doch auch für niemanden bei uns, von uns beim Lesen. Und, sondern wir werten ja heftig und das ist auch richtig so. Und das ist eigentlich traurig, wenn das verloren geht, dadurch, dass jetzt alle sehr gerecht sind.
Voll. Also ich bin da sehr deiner Meinung. Vielleicht mal angefangen mit dem, was du erzählt hast von dem DramatikerInnenpreis. Das ist ja eine totale Katastrophe, wenn das wirklich die Begründung war, die du gesagt hast. Weil wenn nichts gut genug war, um es auszuzeichnen, ist das ja Worst-Case-Szenario. Also da haben ja Leute noch Backpfeifen statt Preise bekommen. Aber ja, ich bin komplett deiner Meinung, dass über Texte gestritten werden sollte. Das ist ja auch, was passiert ist hinter dieser verschlossenen Tür dieser Jury. Das passiert überall im Feuilleton. Ich hätte gar keinen Bock auf ein Feuilleton, das alles in den grünen Klee lobt. Ich finde auch, dass man über Texte sagen kann, dass die gut und dass die schlecht sind. Und ich maße mir auch an, dass das in Gesprächen an so einen Punkt kommt, wo das so was Übersubjektives bekommt und nicht nur mein eigenes Werturteil ist. Dass es Preise gibt, die das hervorheben, finde ich auch prinzipiell nicht verkehrt. Also überhaupt nicht. Ich finde es total wichtig. Auch dadurch werden ja Sachen erst streitbar. Also jetzt wird anders über dieses Buch von Anna Weber gesprochen werden als ohne diese Auszeichnung. Vielleicht wäre gar nicht darüber diskutiert worden. Und jetzt hoffentlich reden Leute darüber, was diese Freiheitskämpferin, die da porträtiert wird, für ein Leben hatte, ob das moralisch richtig war, welche Entscheidungen sie getroffen hat und so weiter und so weiter. Ob es ästhetisch Sinn macht, jetzt einen Epos zu schreiben im dem Jahrhundert, in dem wir uns befinden. Also die Themen sind ja dadurch jetzt sozusagen erst auf dem Tisch. Ich glaube, die Frage, die man sich nur stellen muss, ist, welche finanziellen Fallstricke damit so verbunden sind. Also man kann, glaube ich, anfangen, Leute gleichwertig auszuzeichnen, weil es einfach um die Geste geht, dass es wahnsinnig unfair ist, dass jemand 64.000 bekommt und jemand anders nichts. Und das ist eine fundamental andere Ebene, als irgendwas ästhetisch besonders hervorzuheben, finde ich zumindest, weil eben der Betrieb an so vielen Stellen immer noch so funktioniert, dass auf den großen Haufen geschissen wird. Also dass die Leute, die es schon haben, noch mehr Geld obendrauf bekommen. Und leider, leider ist es ja in diesem Betrieb nicht unerheblich, weil AutorInnen und Autoren ja an so vielen Stellen von Luft und Liebe leben. Also ja, streiten, ja, highlighten, ja, hervorheben, ja, aber noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wer wie welches Geld gut gebrauchen könnte.
Ja, das finde ich auch relevant. Andererseits denke ich dann auch wieder, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mutige Entscheidungen geben würde, wo man gerade plötzlich sagen würde, auch das spielt jetzt gar keine Rolle. Geht es denn überhaupt wirklich so sehr um Geld, um Euros, um Münzen?
Ich glaube, es geht natürlich vor allem um das sogenannte kulturelle Kapital. Also es geht um den Ruhm, den man damit bekommt. Das ist ja auch eine interessante Parallele zu dem, was ich da jetzt gemacht habe. Also das ist ja auch, was Leute zu mir sagen, die fragen, warum tust du dir das eigentlich an, all diese Bücher zu lesen? Ich glaube, die Antwort darauf ist dann auch am Ende nur, dass ein paar mehr Menschen meinen Namen kennen und mich irgendwie als zugehörig und wichtig für diesen Betrieb wahrnehmen. Genau dasselbe passiert ja auch, wenn jemand einen Preis bekommt, dass dann einfach man eine andere Diskursmacht bekommt, dass man anders vorkommt.
Aber also Aufmerksamkeitsökonomie, dass alle eine ganze Zeit daran arbeiten, eben Aufmerksamkeit für Sachen erzeugt wird und natürlich unter anderem auch für die Mitglieder der Jury.
Ja, interessant, dass du sagst Aufmerksamkeit für Sachen, ne? Weil ich glaube nämlich, das ist etwas, das dann immer total hinten runterfällt. Also es geht ja doch sehr, sehr wenig irgendwie um Themen und um realpolitische Diskurse im Literaturbetrieb, sondern dann doch oft einfach darum, welche Persönlichkeit jetzt gerade ausgezeichnet wurde. Also das ist nochmal wie ein ganz anderes Feld, aber ich dachte nur,
ja, wir überspringen damit ein bisschen, obwohl das ja bestimmt auch sehr interessant ist, diesen High-Noon-Moment der letzten Sitzung. Aber ich springe tatsächlich eins weiter. Nachdem ihr diese Entscheidung getroffen hattet für ein Werk von dieser Liste, gab es tatsächlich auch einen Moment, der mich da drin irgendwie auch betroffen gemacht hat, wohin Aufmerksamkeit eigentlich durch das ganze riesige Verfahren gelenkt wird. Und das war, es gab danach dann ja so einen kleinen Eklat, denn bei der Preisverleihung, die ich mir auch ein bisschen tragisch vorstelle, in Corona-Zeiten in einem leeren Römer in Frankfurt, musst du auch gleich was zu sagen, ging es dann ja sofort hoch her, redeten unglaublich viele Leute über das Ganze, aber nicht über Literatur, nicht über Anne Weber, nicht über das Buch, über alles nicht, sondern über das T-Shirt der Jury-Sprecherin, weil sie da so einen guten oder nicht so guten, völlig egal, Gag gemacht hatte und eben ein T-Shirt hatte, das mit dem Buch verbunden war, wo Snoopy ein Antifa-Schild in der Hand hatte. Und dann ist das ganze Gespräch so total soziale Medien typisch nur darauf fokussiert und wird da irgendwie das demagogisch verwendet und andere verteidigen es wieder und so weiter. Und es war so, oh, es ist telling wie noch was. Es ist, das erzählt alles darüber, wie das alles funktioniert. Wir reden kein Wort über Inhalte.
Ja, also absolut, weil auch an dem T-Shirt, das ja ein linkes Statement sozusagen darauf hatte, sagen wir es mal so, auch von da aus hätte man ja komplett auf Inhalte dieses Buches kommen können oder auf Inhalte generell. Also man kann darin ja politische Diskurse entspinnen, ja, die einfach auch direkt mit dem ausgezeichneten Buch in Verbindung stehen. Jetzt nicht, weil das dieselbe politische Botschaft nach außen hat, sondern weil es auch da darum geht, was es bedeutet, irgendwie Freiheitskämpferin zu sein oder für Politik irgendwie radikal zu sein oder eine bestimmte Gesinnung zu verfolgen. Ja, das ist natürlich total spannend und ich glaube, das ist auch eine interessante Sache, die sicherlich nicht so provoziert wurde, also provoziert werden sollte, dass dann auf einmal nur noch über dieses T-Shirt geredet wird. Das war, glaube ich, nicht Ziel dieser Outfitwahl, sondern eigentlich war Ziel dieser Outfitwahl wahrscheinlich, man hat eine öffentliche Plattform, die nutzt man, um Statement zu setzen, das antirassistisch ist und so weiter und so weiter. Und nimmt das einfach noch so mit, wenn man schon mal Öffentlichkeit hat. Aber genau das Gegenteil ist natürlich passiert. Man hätte es ahnen können sozusagen, dass sich da totale Vollidioten draufstürzen und dann sich nur noch Threads darüber entspinnen.
Ich sage noch einen, gleich sagen wir bestimmt noch was Positiveres, aber ich sage noch einen zweiten traurigen Moment, womit ich nicht alles downen will, das schwöre ich. Aber es gab noch eine zweite Sache, wo mich deine Meinung interessieren würde. Die liegt jetzt wiederum etwas früher. Ich glaube, bei einer der letzten Jury-Sitzungen habt ihr Fotos von euch gemacht, in Corona-Abständen draußen vor dem Frankfurter Haus, wo ihr euch getroffen habt. Das waren schöne Fotos, es sah gleichzeitig wirklich ein bisschen aus wie so eine Band oder so, weil ihr so jeweils einzeln standen. Und da gab es sehr viel, so sehr stichige Kritik daran im Netz, das ja immer sehr entflammbar ist, mit einer Sache, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du und ich das ähnlich sehen, dass wir oft sagen, dass es wichtig ist, dass an alle möglichen Stellen möglichst unterschiedliche Leute kommen sollten und dass da nicht immer der gleiche Blick herrschen sollte. Und dass es gut ist, wenn sich Generationen und viele, viele verschiedene Formen von Lebensweisen und Herkünften und so weiter, Identitäten mischen in solchen Jurys und so weiter. Und dann gab es da eben diverse Kritik, wo immer nur das Foto gepostet wurde und die einen haben gesagt, das ist wahrscheinlich keine queere Jury. Andere haben gesagt, ach, das ist keine ostdeutsche Jury. Andere haben gesagt, die Jury ist so weiß. Ist jetzt völlig egal, was davon stimmt und was nicht stimmt. Für mich war das irgendwie ein trauriger Moment, dass ich gedacht habe, boah, das ist ein so heftiger Kampf darum, wer überhaupt wie lesen kann, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das irgendwie progressiv zu nutzen ist.
Ich bin voll froh, dass wir da jetzt drüber sprechen, weil das war für mich gar kein trauriger Moment, aber natürlich ein sehr markanter Moment. Oder der Moment war gar nicht markant, sondern das hat mich eigentlich schon, seit ich die Anfrage bekommen habe, beschäftigt. Weil wir leben zum Glück in einer Zeit, in der immer mehr Diskurse aufkommen, in der es um Gerechtigkeit von Weißen oder POC-People in Juries, auf dem Buchmarkt und so weiter oder auch queeren Menschen. Also da kann ich jetzt Tausende von Adjektiven sozusagen vorkommen oder auch vielleicht einfach mal wahnsinnig alte Menschen. Was ist mit den Rentnerinnen und so? Meine ich jetzt gar nicht lächerlich, sondern völlig wirklich. Und das war ein krasser Moment, weil es mein eigenes Bild so zu sehen als Repost mit der Anklage darunter, warum sehen Jurys eigentlich so aus? Da musste ich erstmal kurz schlucken und habe mir das so sehr persönlich übergestülpt und dachte dann, Moment, ich habe ja gar nicht entschieden, dass ich hier drin bin. Also beziehungsweise ich habe Ja dazu gesagt. Hätte ich zurücktreten sollen und jemand anderes vorschlagen, der irgendwie aus einer anderen Gesellschaftsschicht oder was auch immer kommt, hätte ich vielleicht machen können. Dann finde ich es aber nicht traurig, dass dieser Post da ist, weil ich glaube, dass die genau solche Problematisierungen wahnsinnig wichtig sind, weil es so wenig Leute gibt, die in diesem Kulturbetrieb mitspielen dürfen. Sei es qua irgendeiner Bildung oder Herkunft oder weil sie einfach halt eben nicht in diesem Betrieb die richtigen Hände geschüttelt haben. Und dann ist mir jede Anklage erstmal sozusagen wie Recht. Dann kann ich darauf keine Antwort finden in diesem konkreten Fall, weil sozusagen der Börsenverein oder vielleicht sogar noch eine viel weiter vorgeschaltete Instanz jetzt erstmal erklären müsste, warum im Jahr 2020 immer noch nicht gleich viele Leute, die queer sind, auch mit in dieser Jury sitzen und so weiter und so weiter. Aber deswegen fand ich es halt nicht traurig. Ich finde es eine wahnsinnig wichtige Debatte. Und das habe ich ja auch in diesem Instagram-Post geschrieben, den du eben schon mal zitiert hast, dass ich eigentlich hoffe, dass ich jetzt sozusagen in Anführungsstrichen zumindest schon mal in der Jury saß, die so wahnsinnig jung war und in der zum ersten Mal auch mehr Frauen als Männer saßen. Und da gibt es ja dann noch so viele andere Parameter, an denen gedreht werden sollte. Das klingt jetzt auch wieder so ganz idealistisch in die Zukunft geblickt und so ein bisschen schöne, heile Welt. Aber ich wünsche mir das wirklich. Und deswegen finde ich es auch okay, dass es jetzt gerade eine Phase gibt, wo dauernd auf Facebook darauf aufmerksam gemacht wird oder überhaupt auf Social Media, solange es irgendwie niemanden von uns persönlich angreift. Weil, also im Endeffekt auch eben über unsere jeweilige sexuelle Orientierung weiß ja auch niemand was in dem Moment, wo er so einen Post absetzt und so weiter.
Ja.
Gott, das klingt alles so gefährlich, es tut mir total leid. So.
Das ist eine gute Einschätzung, sehr interessant, weil ich finde es ja auch ein sehr interessanter Moment, dass man sagt, und dann passiert es mir plötzlich selbst, dass ich diejenige bin, die auf so eine Weise zugeordnet wird und so weiter. Und während ich selbst eigentlich damit beschäftigt bin, auch solche Kritik zu üben und zu formulieren und einbringen zu wollen. Also ich fand, ich finde richtig, was du sagst. Ich fand es trotzdem schockierend in der Oberflächlichkeit, weil es eben bis auf ja leider die Vorstellung und die Stereotype von Race und Hauptfarbe ist ja einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass da plötzlich dann hier die Ostdeutschen ins Töpfchen, die Westdeutschen ins Köpfchen sortiert wird. Das fand ich derartig brachial, dass ich mir nicht sicher bin, ob das fruchtbar zu machen ist für eine Diskussion über solche Sachen. Und das fand ich deswegen nicht gut, eindeutig. Und gleichzeitig finde ich aber natürlich Skandalisierung grundsätzlich wichtig. Das hat ja vor ein paar Jahren angefangen. Es gab ja mal diese Sache Dana Buchzig, eine junge Literaturjournalistin, die hat sich sehr beschwert, wie überhaupt die Quoten in diesem Preis wären. Und das ist jetzt vielleicht 7 Jahre her oder so. Und dann ging es nur um Frauen-Männer-Quoten. Und es konnte damals noch auf eine Weise abgetan werden. Also das war wirklich eine entwertende, bösartige Diskussion in meiner Erinnerung, wo quasi gesagt wurde, Mädel, zisch ab, das ist völlig egal, hier wird gute Literatur ausgezeichnet. Und so kann so eine Diskussion inzwischen nicht mehr geführt werden. Und das ist natürlich wiederum eine Errungenschaft.
Ja, und dann frage ich mich schon aber auch, was ist mit der Sichtbarkeit dessen, dass eine Diskussion so nicht mehr geführt werden darf? Denn alles, was die meisten Menschen, also die, die sich nicht eh schon in bestimmten Social-Media-Gruppen oder Gruppierungen bewegen, von diesem Preis mitbekommen, sind ja 7 weiße Menschen, die in die Kamera lächeln und Longlists, auf denen sehr viele weiße, gut situierte Nasen ihre Nasen in die Kamera halten. Und ich glaube, dann ist es schon irgendwie wichtig, dass solche Unterhaltungen an irgendeiner bestimmten Stelle geführt werden und auch anders sichtbar werden. Weil mir war es dann fast schon unangenehm, meine lächelnde Fresse da so hinzustellen und für einen Preis zu stehen, in dem bestimmte Gerechtigkeiten vielleicht so noch gar nicht abgebildet werden können, aber auch eben, weil der Buchmarkt die noch gar nicht abbildet. Und dann hätte ich immer gerne drunter kommentiert, so wie, ja, voll, ich kämpfe sozusagen am selben Strang, aber ich habe jetzt halt dieses Gesicht und es sind jetzt halt diese Bücher, die dieses Jahr überhaupt hergegeben hat. Ich hätte auch gerne ein anderes Zeichen gesetzt oder sowas. Ne? Also das sind natürlich Sachen, die einen einfach auch wahnsinnig beschäftigen, weil man ja nicht so aussehen möchte wie die Person, die da so blind durch die Gegend läuft und gar nichts mitbekommen hat.
Ja. Du hast das ja in deinem Satz, du hast gesagt, ich habe nicht das System ausgehebelt, aber ich war Teil eines Prozesses, der diesen Kulturbetrieb offener macht. Und das ist natürlich irgendwie, denke ich, das ist ja keine abschließbare Aufgabe, sondern das ist ja fortwährend, dass man überhaupt auf solche Sachen aufmerksam macht und sie allmählich verändert und dann wieder neue Problemstellungen dazukommen. Also es wird höchstwahrscheinlich auch in 10 Jahren, wenn es da noch Buchmarkt gibt, große Enttäuschungen geben. Und das ist ja eigentlich was Gutes. Aber lass mich ganz zum Schluss Enttäuschung noch eine Sache fragen, die mich interessiert. Das hast du nämlich am Anfang stark angedeutet und ich habe da nicht richtig weitergefragt, das interessiert mich. Da hast du gesagt, ja, es waren sehr viele Romane zu lesen und ich hatte da das Gefühl, es klang jetzt nicht so, als wäre es sehr, sehr leicht gewesen, über die Longlist hinaus, aus deinen Augen, viele, viele andere Titel da genauso hinzulegen. Hast du eigentlich nach diesem Riesenprozess, so viel gelesen zu haben aus einem Jahr, hast du das Gefühl, wir haben eine großartige, hochinteressante, flammende, herrliche, vielfältige, tolle, toll geschriebene Literatur? Oder hast du das Gefühl, boah, das war echt schwer, da 20 Titel rauszukratzen?
Ja, schön, dass du mir die Fallhöhe hier so aufgebaut hast mit all diesen Adjektiven. Es ist tatsächlich genau so, und ich habe das ja auch eben an irgendeiner anderen Stelle schon mal gesagt, dass Desillusionierung am meisten passt für, wie sich diese ganze Arbeit in diesem Jahr angefühlt hat. Und das ganz, ganz ehrlich, rein subjektiv jetzt, nicht sprechend für irgendwie die ganze Jury oder diesen Preis. Ich war extrem schockiert von, das ist also das Buchjahr, das sind also die Romane, die Verlage da jetzt alle hinschicken, weil sie sie für die besten dieses Jahres selber halten. Ich war zwischendurch wirklich regelrecht wütend, dass ich nicht meine eigene Longlist so zusammenstellen konnte, dass da überhaupt ausreichend Bücher drauf gewesen wären. So, also das klingt jetzt wie eine Übertreibung und das ist natürlich auch nochmal zurückgespult, wie ich habe nicht alle 200 selber in der Hand gehabt, aber ich hatte wirklich das Gefühl, und da ist sozusagen meine große Anklage an den Markt an sich, dass so, so viele dieser Bücher einfach nochmal ja, Arbeit hätten vertragen können. Also es ist jetzt natürlich sehr hart gesagt, auch vielleicht dir so als Lektor gegenüber oder sowas, weil ich natürlich mir auch nur vorstellen kann, dass man bestimmte Sachen auch zu bestimmten Zeitpunkten platzieren muss. Aber da war so viel, so belanglos und unterwältigend, dass ich echt überrascht war, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Mhm.
Ich glaube, dafür wird man jetzt gar nicht so ein Kriterium, das du an sie gesetzt hast, finden können, sondern das sind ja viele verschiedene Kriterien. Aber klar, das fiel einfach gar nicht so dicht und gut und einfach aus vielen verschiedenen Kriterien zusammengesetzt, was so Besonderes ist, dass man sagt, das ist wirklich bleibende Literatur.
Ja, es ist wahrscheinlich auch sehr viel verlangt, ne? Weil wenn all diese Titel so gut wären, dass sie bleibend wären, dann wäre ja der Kanon, ganz anderes Thema in Klammern, aber der wäre ja dann irgendwann zum Bersten voll. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man Programmen manchmal einfach gut tun würde, wenn man die dünner machen würde und nicht so viel rausballert. Das ist jetzt
ganz klar. Das ist ein überhitzter Markt, eindeutig. Ja. Zu viele Mitspielende. Und es gibt zu viele Versuche, etwas da reinzudrücken. Und das führt einfach dazu, das kann gar nicht anders sein, dass es eine Art Inflation der Ästhetiken und der Versuche gibt. Und dann noch unter wahnsinnigen ökonomischen Druck, der zu Zeitdruck führt. Und das sind alles keine guten Faktoren.
Ja.
Du, aber wir haben jetzt auch ein bisschen Zeitdruck. Ich glaube, das war ein sehr rundes Gespräch voller Möglichkeiten und Abweichungen und so weiter. Aber ich glaube, ich belasse das ungefähr hier und höre hiermit auf. Stell dir aber noch eine einzige Frage. Hast du eigentlich seit dem Buchpreis jetzt noch weiter Gegenwartsliteratur gelesen oder ist es vorbei?
Ja, meine Lieblingsfrage auch an die Jurykolleginnen, was kommt danach? Das erste Buch, das ich wieder in die Hand genommen habe, ist Gegenwartsliteratur, aber englischsprachig. Weil ich dachte, ich kann nicht mehr.
Das ist genau richtig, das ist eine Brückentechnologie sozusagen.
Ja,
Gut. Ey, ich glaube, wir haben ein totales kritisches Gespräch geführt über viele Sachen, aber gleichzeitig eins, also ich will einfach nicht 200 Romane lesen müssen aus einem Jahr, aber ein paar schon. Und ich glaube, dafür war das alles hier ein Plädoyer gerade.
Ja, das hoffe ich doch.
Dann sage ich dir Dankeschön erstmal. Ja, danke überhaupt für diesen ganzen Einblick und auch echt eigentlich für das Vertrauen, weil das ja etwas ist, was normalerweise total hinter dem Vorhang passiert und worüber selten gesprochen wird. Und das finde ich gut.
Ja, danke schön. Der große Buchpreis League. Nee, es ist zum Glück ja nicht geworden. Nicht, danke dir.
Nur ein bisschen am Vorhang zupfen.
Danke. Ja, genau.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.